Ja, laut und deutlich. Ich werde versuchen, mich daran zu halten und auch langsam zu sprechen, damit es alles verstanden werden kann, was ich vortragen möchte. Ja, das Christentum ist ein wunderliches Ding. Es ist gegründet im Alten Testament, irgendwie vorbereitet, aber es wurde von den Mitgliedern dort, oder es wurde von den Menschen damals, meistens waren es ja Juden gewesen, nicht im Vorfeld erkannt oder gar verstanden. Aber es gab irgendwann von Seiten Gottes eine Offenbarung. Der Hebräerbrief, er leitet sich ja so ein, und ich lese mal die ersten beiden Verse vor, wo gesagt wird, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Hier wurde wirklich etwas offenbart. Hier kam viel tatsächlich Neues auf die Menschen damals zu. Im Vorfeld erkannte man es nicht. Es mangelte nicht an Mühe. Man hatte die Schriften und man schrieb diese ja auch ab. Man legte diese aus, um sie besser zu verstehen. Man war bemüht, sich auch an das Gesetz zu halten, vorgeblich oder tatsächlich, um Gott zu gefallen. Aber alles hatte in der Vergangenheit so eine gewisse Eigendynamik bekommen, so einen gewissen Schwung. Aber leider nicht in irgendeine Richtung, sondern es war mehr so eine Eigenrotation, was alles so auf dem Platz festhielt. Und als dann Gottes Wille offenbar wurde und das Christentum ja deutlicher in Erscheinung trat, merkten die meisten Menschen nichts. Und selbst Christus, der mit seinen Jüngern unterwegs war, der Wunder wirkte, was auch andere bemerkten, klar, er unterwies seine Jünger und auch die Menschen, die ihm zuhörten, und auch diese verstanden zunächst nichts. Guter Wille war vorhanden und auch Opferbereitschaft. Denken wir nur an diesen Dialog zwischen Nathanael und Christus. Der entbehrt ja nicht einer gewissen, ja wie soll man das sagen, Witzigkeit. Da kommt Nathanael auf Christus zu und Christus sagt von ihm, siehe bestimmt ein Israelit, in dem kein Trug ist. Das war irgendwie dem Nathanael auch schon aufgefallen. Denn von falscher Bescheidenheit war er nicht erfüllt. Er sagte, wie kommt es, dass du mich kennst? Tolle Antwort irgendwie. Aber merkte, da kamen die richtigen Herzen zueinander. Aber verstanden hatte Nathanael als Jünger Christi zunächst recht wenig von dem, was Christus in die Welt brachte. Opferbereitschaft. Wir denken an Petrus. Dem fiel irgendwann mal auf, ich habe ja alles verlassen. Ich folge Christus nach. Das kann auch noch richtig Ärger und Schwierigkeiten bedeuten. Und dann fragt der Christus, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns eigentlich zuteil werden? Er war nicht berechnend. Er war bereit, für eine gute Sache zu geben und zu opfern. Und später hat er sich dann erkundigt, wie werden die Dinge eines Tages mal ausgehen. Allen fehlte irgendetwas. Es fehlte etwas, was Jesus dann später auch ankündigte, der Heilige Geist. Ohne den Geist würde auch alles nichts bleiben. Und die Geburtsstunde der Christengemeinde war dann auch 33 unserer Zeit zu Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Ein in dem Sinne spektakuläres Ereignis, was auch von Außenstehenden nicht unbeobachtet blieb. Den Jüngern hatte Christus vorher schon ein gewisses Maß an Geist zukommen lassen. Denn als er auferstanden war, erschien er ihnen und zu einer Gelegenheit spricht er zu ihnen, er haucht sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Aber wirklich in die Breite ging dies erst 33 unserer Zeit mit der Gründung der Christengemeinde. Aber was damals geschah und was damals begonnen wurde, das war ein Projekt. Das war kein Abschluss einer guten Sache und nun war alles gut. Es war der Beginn eines Projektes, das Gott mit den Menschen vorhatte. Ein Projekt, das sagt schon irgendwie, oder das hat schon dieses Wort in sich, hat eine gewisse Mächtigkeit, eine gewisse Größe und auch eine gewisse Länge. Und heute im Rückblick, und wir blicken auf 2000 Jahre Christentum zurück, stellen wir fest, tatsächlich, dieses Projekt hat eine gewisse Größe, eine gewisse Mächtigkeit. Die Erwartungen der Menschen damals waren ja andere Erwartungen. Die Jünger fragten Christus, stellst du zu dieser Zeit das Königreich wieder her? Und er sagte, dass er das nicht tun würde. Sie erwarteten ganz praktische Auswirkungen zu ihrer Zeit, die Befreiung von dem römischen Joch, Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse, was man auch verstehen kann. Es waren keine einfachen Verhältnisse, die waren nicht vergleichbar mit uns heute und hier. Dass man sich da erstmal Befreiung wünschte von bedrückenden Lebensumständen, das ist völlig in Ordnung gewesen. Aber das war nicht der Plan Gottes. Man kann über diese Größe und über die Länge des Projektes Gottes sein Bedauern ausdrücken. Man kann sein Unverständnis darüber ausdrücken, und doch war es so gewesen und es ist weiterhin so. Man könnte positiv jetzt sagen, nun, das Christentum wurde doch gegründet und es klein anfing, führte dazu, dass irgendwann das Heidentum wie ein toter Mann umfiel. Alles in Ordnung, alles gut. Aber so einfach ist es nicht. Das Thema heute und so eine Darbietung oder eine Predigt muss ja auch irgendwie ein Thema haben, irgendwas vermitteln wollen. Da habe ich so überlegt, wie könnte das Thema lauten? Unterscheide das Wichtige vom Unwichtigen oder unterscheide das Richtige vom Unrichtigen oder vielleicht noch besser, unterscheide Gottes Willen von einer guten Sache. Denn wir werden, wenn wir das Christentum, dieses wunderliche Ding, ein wenig näher betrachten, interessante Details offenbaren. Wir werden das Werden des Christentums beobachten. Wir werden Menschen kennenlernen, die vor 2000 Jahren oder vor 1700 Jahren gelebt haben und ihre sozialen Verhältnisse mal näher prüfen. Wir werden dann auch diese Menschen besser verstehen, ihre Motivation, Dinge zu tun oder zu lassen, speziell sich dann auch religiös zu betätigen. Und das wäre ja das Besondere, das wäre ja der Trick dabei, wir versuchen uns in ihre Situation zu versetzen und wollen einmal neben uns stehen, uns beobachten und uns fragen, warum wir was tun oder was nicht tun sollten. So, ein großes Projekt habe ich jetzt gerade angekündigt. Wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, stellen wir fest, das werden wir vor heute Nachmittag nicht erledigt haben. Und deswegen ist dies auch eines, was sich vielleicht oder ganz sicher sogar in die nächste Predigt hinüberziehen wird. Wir wollen aber heute vielleicht einen Anfang damit machen. Und nicht aus Langeweile, weil wir nicht wissen, wovon wir reden sollen, sondern weil es hier um einen ganz wichtigen Punkt geht. Denn wenn wir dieses Projekt Gottes mit den Menschen betrachten, ist die Bibel eigentlich, man muss das wirklich sagen, voller Warnungen darüber, wie wir uns zu diesem Projekt Gottes stellen. Wenn ich euch fragen würde, kennt ihr irgendwelche Warnungen in der Bibel, die darauf aufmerksam machen, seid aufmerksam, passt auf, würden euch sicherlich so einige einfallen. Also ich habe jetzt mal eine kleine Auflistung gemacht und da hatte ich zum Beispiel das Gleichnis vom Seemann, was Herbert letzte Woche vorgetragen hat. Da geht es ja um den Samen, der fällt auf den felsigen Boden oder auf den Weg oder auf guten Boden, aber die Probleme erdrücken das, was gesät wurde, was wächst. Oder eben der Saat fällt tatsächlich auf guten Boden. Oder das Gleichnis von den Talenten. Das kennt ihr auch, der Herr geht weg, übergibt die Talente seinen Sklaven, diese vermehren diese oder eben nicht. Wofür es dann auch entsprechend eine Antwort vom Herrn gibt. Oder das Gleichnis vom treuen und verständigen Sklaven, eigentlich ähnlich geartet wie das von den Talenten. Es sind teilweise, wenn Christus spricht und auch die Apostel sprechen, wirklich harte Worte, die da geäußert werden. Und ich habe einmal Lukas 13, Vers 23 aufgeschlagen und lese euch das einmal vor. Lukas 13, Vers 23. Es ist nicht nur dieser eine Vers, ich lese noch ein Stückchen weiter. Es sprach aber jemand zu ihm, Herr, sind es wenige, die gerettet werden? Er aber sprach zu ihnen, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen, denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und werden es nicht können. Sobald der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangen werdet, draußen zu stehen und an der Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, öffne uns, wird er antworten und zu euch sagen, ich kenne euch nicht, ich weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird sagen, ich sage euch, ich kenne euch nicht und weiß nicht, woher ihr seid, weicht von mir, ihr Übeltäter. Und dann geht es noch weiter, draußen wird ihr weinen und ihr Zähneknirschen sein. Also das sind wirklich, finde ich, erschreckende Worte. Da möchte man sich natürlich fragen, was genau hat das hier zu bedeuten? Und deswegen wollen wir diesen Punkt beleuchten. Was meinte Christus unter anderem hier? Es gibt noch weitere Gleichnisse von dem breiten Weg und dem schmalen Weg der breite Weg wird von vielen gegangen, der schmale nur von wenigen. Oder die Aussage Christi in Matthäus 7, wo er sagt, wenn er kommt, werden viele sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen gepredigt? Und er wird sagen, ich kenne euch nicht. Aber diese Bibelverse wollen wir ja nicht anführen und die sind sicherlich auch nicht aufgeschrieben worden, um uns mutlos zu machen. Denn Christus sagt eindeutig, suchet und ihr werdet finden. Aber suchen müssen wir schon selber, fragen müssen wir schon selber, bitten oder beten müssen wir auch selber. Das kann kein anderer für uns übernehmen. Paulus, sein Werk damals, war ja eigentlich das Verkünden der guten Botschaft. Das hätte er auch gerne weitergemacht. Doch schnell schlug sein Wirken um in einen Kampf gegen Verflachung und viel wichtiger noch gegen Verfälschung und Maskierung dieser guten Botschaft. Da wurden alle möglichen anderen Sachen drüber gelegt und man konnte schon gar nicht mehr sehen, worum es eigentlich bei der guten Botschaft ging. Einigen Versammlungen, denen schrieb er, ich kann euch noch helfen, erinnert euch an all das, was ich euch oder was die Apostel euch geschrieben haben. Anderen Versammlungen schreibt er, da kann ich überhaupt nicht mehr helfen, wenn euch jemand hilft, dann ist es Gott. Was machen wir also heute und was machen wir also hier und heute? Nun, wir machen uns als erstes mal Gedanken gegen diese falsche Zuversicht, gegen vielleicht eine gewisse Überlegenheit, die in uns aufgekommen sein mag, gegen ein gewisses Standesdünkel als Christ oder gegen das bloße Christsein. Was ist das genau? Darüber machen wir uns Gedanken. Denn das wunderliche Ding, dieses Christentum kam und in der Folge, hatte ich vorhin schon gesagt, fiel das Heidentum um wie ein toter Mann. Das Heidentum hatte ja jahrhundertelang die religiösen Bedürfnisse der Menschen gestillt, Jahrtausende lang. Es hatte eine gewisse Kraft, es hatte einen Wert, es hatte seine Stellung in der Gesellschaft, wohl wahr. Es wurde erbittert verteidigt, denken wir an Paulus, seinen Kampf gegen das Heidentum. Manchmal waren auch finanzielle Interessen im Spiel, als er in Ephesus gegen diese Silberschmiede anarbeitet oder sie gegen ihn. Aber das Heidentum hatte seinen Platz in der Gesellschaft und wurde doch vom Christentum besiegt. Wie konnte das geschehen? Ein Markstein, kennen wir vielleicht, ist sicherlich das Jahr oder die Zeit um 330 unserer Zeit, als das Christentum von Konstantin als Staatsreligion anerkannt wurde. Nun darf man sich Konstantin aber nicht als Christ vorstellen, da muss man aufpassen, dass man das nicht falsch sieht. Waren nun bis zu diesem Zeitpunkt jahrhundertelang, oder es waren ja jahrhundertelang Apostel unterwegs gewesen und hatten gepredigt und hatten das Heidentum infiltriert und immer mehr in Schieflage gebracht und dann war es endlich gekentert. War es so gewesen? Waren jahrhundertelang Apostel unterwegs? Die waren doch schon längst Geschichte. Sie sprechen auch davon, dass sie eines Tages nicht mehr sein werden und dass nach ihrem Weggang die Zeiten rauer werden. Selbst Jesus sagte das. Er sagte in Matthäus 7, nehmt euch vor den falschen Propheten in Acht, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie raubgierige Wölfe. Das war Jesus gewesen. Und Paulus greift diesen Gedanken auf in Apostelgeschichte 20. Ich weiß, dass nach meinem Weggang bedrückende Wölfe bei euch eindringen und die Herde nicht schonen werden. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verdrehte Dinge reden, um die Jünger hinter sich her wegzuziehen. Jesus sagte und auch Paulus, beide sagten, passt auf, das Christentum wird irgendwie in die falschen Hände geraten. Aber sollte es irgendwie jetzt untergehen? Das sollte es nicht. Es sollte sogar noch wachsen. Aber die Bilanz sollte gemischt ausfallen. Wir alle kennen dieses Gleichnis von dem Weizen, der ausgesät wurde. Und dann kommen irgendwann die Diener zum Herrn und sagen, hast du nicht guten Weizen gesät oder gute Saat ausgesät? Jetzt wächst da aber Weizen und auch Scheinweizen. Was sollen wir tun? Und Christus sagt nicht, alles oder der Herr sagt nicht, alles weg da, alles wegräumen, nochmal neu aussehen. Er sagt, nein, lass das zusammenwachsen bis zur Zeit der Ernte. Dann werden wir sehen, um was es sich im Einzelnen dann handelt. Wenn wir also nun das allgemeine Wachsen des Christentums, also das Wachsen des Weizens auf dem Feld, mit dem Wachsen des wahren Christentums gleichsetzen, verwechseln wir möglicherweise ganz wichtige Sachen und wir werden bei der Beurteilung von wichtigen Sachverhalten völlig falsch liegen. Wir verwechseln möglicherweise menschliche Ethik und wie gut die auch immer sein mag, mit dem Christentum und mit Gottes Willen, mit seinem Weg, uns zu retten. Und Gottes Wille, sein Weg, uns zu retten, ist manchmal schon recht merkwürdig. Wir haben eben von Abraham gehört, opfer deinen Sohn. Das hat mit Ethik nichts zu tun, wenn man jemanden auffordert, also ein Vater, opfer deinen Sohn. Gott hat gesagt, tu dies, das ist jetzt der Weg, den du zu gehen hast. Und er ging diesen Weg, wohl nicht bis zum Ende. Aber Gottes Wille war in dem Sinne Gesetz wichtig, ihn auszuführen. Oder Christus starb am Stamm. Wir verstehen, warum. Aber für jeden Außenstehenden ist dies erstmal etwas, was abschreckt. Aber es war Gottes Weg, die Menschen zu retten. Verwechseln wir also nicht unsere eigenen Empfindungen und unsere Ethik mit Gottes Willen. Denn diesen Punkt unterschätzten tatsächlich schon viele Menschen in der Vergangenheit. Auch die Juden der Tage Jesu hatten ihre Ethik und ihr Wertesystem und ihren Leistungskatalog. Und sie ließen sich um ihres Glaubens willen in schwerste Bedrängnis bringen. Die Essener, die am Toten Meer lebten, legten ein Armutsgelübde ab, haben sich meistens auch daran gehalten, schrieben die Schriften viele Stunden am Tag ab, rezitierten diese. Es gab also viel Aktionismus. Wenn mehr als 10 oder 9 Personen zusammen waren, musste einer permanent die Schrift vorlesen. Und als die Römer ein Jahr bevor sie Jerusalem zerstörten, dort vorbeikamen und diese Siedlung dann auch letztendlich auch zerstörten, zwangen sie die Juden, die dort lebten, ihrem Glauben abzuspüren, was diese aber nicht taten. Lieber ließen sie sich dann ins Tote Meer werfen, wo sie ertranken. Wir können über solche und wir sollten über solche Menschen nicht urteilen. Aber eins fällt doch auf. Diese Menschen taten vieles, von dem sie glaubten, dass es richtig ist. Und doch gingen sie an dem Weg, den Gott ihr eigentlich fast sozusagen zum Greifen nahe offenbarte, an diesem Weg, sie zu retten, gingen sie vorbei. All das sollte uns also jetzt nicht mutlos werden lassen, denn wir denken auch an diesen Spruch, suchet oder die Zusage, suchet und ihr werdet finden. Aber suchen müssen wir eben selber und fragen müssen wir selber und bitten müssen wir selber. Es kann kein anderer für uns übernehmen. Wenn es nächstes Mal passt, werden wir einmal das Werden des Christentums beobachten. Das, was ich eben schon angekündigt habe. Und wir gehen dann einmal in eine Zeit, so um das Jahr 180 unserer Zeit und das Jahr 240 unserer Zeit. Und dort werden wir erstaunliche Dinge beobachten. Wir werden eine Christengemeinde sehen, die wächst. Und zwar erst ist sie klein und dann wird sie immer größer. Und wir werden beobachten und auch sehen, warum sie wächst. Was für interessante Gründe es gibt, dass eine Sache größer wird. Scheinbar mit, scheinbar ohne Christus. Wir werden es dann beobachten. Wir werden sehen, wie diese Christusgemeinde grundlegend die Gesellschaft verändert und dem Heidentum vielleicht jetzt nicht gleich den Garaus macht, aber doch einen tödlichen Schlag versetzt, von dem es sich später dann auch nicht mehr erholen sollte. Und dann werden wir uns in die Leute versetzen und uns fragen, was hat sie motiviert? Warum haben die dieses oder jenes getan? Wie hätten wir an ihrer Stelle reagiert? Wenn wir Gott um Hilfe bitten und wenn wir suchen, dann werden wir finden. Und am Ende dann steht ein großes Erwachen, eine Offenbarung aller großen Dinge Gottes. Und wir werden alles wissen. Also das möchte ich euch nicht versprechen. Aber eines können wir ganz sicher sagen. Irgendwann wird Gott uns alle Dinge offenbaren. Das ist klar. Aber wenn wir heute mit Sorgfalt an seinem Wort sind und an seinem Willen interessiert sind, dann wird sich das zutragen, was wir auch schon in der Lesung zu Anfang gehört haben. Das hatte ja Horst Dieter uns vorgelesen. Und ich finde diese Worte so wirklich so großartig und so positiv. Malachi 3, Vers 16. Und ich lese die jetzt zum Abschluss noch einmal vor. Da redeten die miteinander, die den Herrn fürchteten, und der Herr merkte auf und hörte. Und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben für die, die den Herrn fürchten und seinen Namen achten. Und sie werden mir, spricht der Herrscher, zum Eigentum sein an dem Tag, den ich machen werde, und ich werde sie schonen wie ein Mann sein Sohn, der ihm dient. Und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient.